hat sie selber Blutung in der Schwangerschaft. Die meisten haben es tatsächlich nicht, dass sie irgendwelche Probleme haben, weil dann das Schöne dabei ist, innerhalb der Schwangerschaft steigt der Faktor 8 an.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, du hast mir gerade erzählt, du hast mittlerweile 5 Frauen, die schwanger sind, Jungs bekommen und da steht eine Hämophilie im Raum.
Genau so ist das. Die sind alles Frauen, die eine Hämophilie, das heißt auch Trägerin der Hämophilie sind und die erwarten alle Jungs. Mhm. Und das ist ja eine Herausforderung, muss ich dir sagen. Unter anderem zu schauen, wie wir die Frauen aufklären. Manchmal sind sie gut aufgeklärt, aber manches Mal sind sie eben nicht gut aufgeklärt. Das bedeutet, sie wissen gar nicht so richtig, wie sie vorgehen sollen.
Die gut Aufgeklärten sind wahrscheinlich diejenigen, die schon so etwas aus der Familie kennen, vielleicht schon einen anderen Sohn haben mit der Erkrankung oder irgendeinen Onkel.
Genau, also es gibt verschiedene Konstellationen mit diesen 5 Frauen, muss man sagen. Entweder haben sie einen Vater, der Hämophilie erkrankt sind oder einen Bruder. Oder ich habe eine Patientin, die bereits einen Jungen mit Hämophilie hat. Das heißt, sie kennt das ganze Prozedere schon. Der Junge ist 7 Jahre alt. Das heißt, das Ganze ist ihr nicht ganz neu. Wobei, muss man sagen, bei dem 7-Jährigen, da hat sich die Therapie ein bisschen geändert. Das ist eine junge Mutter, die kommt aus der Ukraine und hat ihren Sohn in der Ukraine mit einem Faktorpräparat bereits behandelt. Die Therapie hat sich ja so ein bisschen auch geändert im Laufe der Zeit. Das heißt, sie ist gut informiert, das heißt, sie weiß, was sie auf sie zukommt, aber sie weiß es noch nicht ganz, weil auch die Therapiemöglichkeiten haben sich ja in dem Sinne auch ein bisschen geändert. Und dann habe ich Frauen dabei, die wissen, dass es in ihrer Familie eine Hämophilieerkrankung gibt. Das heißt, wir haben hier das Vorliegen einer milden oder mittelschweren Hämophilie. Aber trotz alledem gilt es auch hier, die Frauen gut zu begleiten für ihre eigene Geburt und was passiert mit dem Ungeborenen. Das heißt, da gibt es verschiedene Szenarien, die wir besprechen müssen und wollen auch.
Ich kann mir gut vorstellen, bei denjenigen, die vielleicht nur einen entfernten Onkel haben oder einen Großvater, die hatten meist schwere Gelenkveränderungen und da war es ja dann doch eher erschreckend für die jetzige Mutter.
Das kann ich dir sagen. Ich glaube ganz einfach, sie hatte es erstmal nicht auf dem Schirm und ist dann durch die Gynäkologin zu uns nochmal geschickt worden, das Ganze nochmal in einem Aufklärungsgespräch nochmal mit uns durchzusprechen. Die dachte sich, naja gut, da ist irgendwas in meiner Familie. Ich weiß, möglicherweise bin ich Konduktorin oder ich weiß es gar nicht mehr und sucht dann nach den Unterlagen und muss tatsächlich erstmal kramen und suchen. Und da bestätigen wir das Ganze. Sie ist tatsächlich Trägerin und da fängt das Ganze tatsächlich in der Aufklärung an. Das heißt, wir müssen sie aufklären bezüglich ihrer Geburt. Hat sie selber Blutung in der Schwangerschaft? Die meisten haben es tatsächlich nicht, dass sie irgendwelche Probleme haben, weil dann das Schöne dabei ist, innerhalb der Schwangerschaft steigt der Faktor 8 an. Oder aber auch der Faktor 9 steigt nicht ganz, aber der Faktor 8 steigt in jedem Fall an. Und das macht die Sache für die Schwangere selber in der Schwangerschaft oft unproblematisch, aber zur Geburt hin. Da muss sie gut vorbereitet sein. Und wir müssen den Schwangeren dann etwas mit an die Hand geben für den Geburtshelfer und aber auch der Hebamme.
Letztendlich wissen die Eltern ja aber nicht zu 100%, ob das Kind eben Hämophilie hat oder eben nicht Hämophilie hat. Und da gibt es ja die Möglichkeit, im Vorfeld eine Diagnostik zu machen. Die Frage ist, wie viele von denen möchten denn tatsächlich diese Diagnostik haben und wer entscheidet sich bewusst dagegen?
Ganz interessant. Ich habe 2 Mütter in meiner Sprechstunde gehabt. Eine Mutter wollte es definitiv wissen und es hat sie auch gestresst, dass sie es nicht wusste, weil ihre gesamte Familienplanung darauf ausgerichtet war, zu wissen, ob das Kind ein hämophiles Kind ist, ja oder nein. Warum? Sie musste sich überlegen, ob sie in den Erziehungsurlaub geht. Wer von beiden, der Vater oder die Mutter, geht. Die Frage ist, was passiert danach? Kindergarten, Anmeldung und so weiter. Das heißt, das hat Konsequenzen für die weitere Struktur in der Familie. Ja. Wer von wem geht weiter arbeiten, wer passt auf das Kind auf, wer kümmert sich. Das stresst dann die gesamte Situation zu Hause, aber auch die Schwangerschaft weiterhin. Mhm. Das heißt, es ist eine ganz klare Überlegung, eine Chorionzotten-Biopsie durchzuführen, zu gucken, wie geht man damit um und wer macht die Genetik, wie schnell hat man das Ergebnis und so weiter.
Mhm. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was eine Chorionzotten-Biopsie ist?
Ja, kann ich machen. Mhm. Das heißt, man geht an den Mutterkuchen dran, entnimmt dort eine Biopsie.
Gewebeprobe
und kann dann mit dieser Gewebeprobe tatsächlich nachschauen, hat das Kind eine Hämophilie-Erkrankung, ja oder nein?
Mhm. Wenn die Erkrankung eben nicht festgestellt ist, dann haben sich wahrscheinlich viele Fragen erledigt.
Genau.
Wenn jetzt diese Erkrankung festgestellt wurde, dann kommen wahrscheinlich noch viele Fragen dazu.
Vor allen Dingen die Planung ist dafür ganz wichtig. Was heißt, wie gehen wir weiter vor? Welcher Geburtsmodus wird durchgeführt? Führt man einen Kaiserschnitt durch oder führt man eine normale Geburt durch? Das heißt, wir haben viele Dinge, die tatsächlich im Vorfeld geklärt werden müssen. Haben wir eine Klinik, wo das Setting gut aufgebaut ist? Haben wir gute Oberärzte, Fachärzte, Assistenzärzte, die gut im Boot sind? Das heißt, ich kann ja nicht zwei, drei Ärzte gut im Boot haben und dann kommt plötzlich, treten die Wehen ein und dann habe ich auf einmal ein ganz anderes Setting vor Ort. Also eine andere Hebamme, weil die gerade Dienst hat, ein anderer Assistenzarzt etc. pp. Das heißt, entweder habe ich eine Klinik, wo sich der Chefarzt oder auch der Oberarzt oder Oberärztin gut darauf verlassen kann, dass alle gut informiert sind und alle gut im Setting sind, dabei sind. Das heißt, sie wissen, was zu tun ist bei einer normalen Geburt, was zu tun ist, dass bestimmte Modalitäten eben nicht gemacht werden. Das heißt, keine Zangengeburt, keine Vakuumextraktion. Das heißt, da kommt nicht etwas drauf, wo man den Kopf eben tatsächlich assistierend noch mit rausziehen kann. Das sind alles Dinge, die müssen im Vorfeld besprochen werden. Mhm. Und dass man dann im Notfall schnell dabei ist, auch dann auch einen Kaiserschnitt durchführen zu können.
Ja klar, um letztendlich auch das Leben des Kindes zu retten, zu sichern, aber auch der Mutter. Den Kaiserschnitt machst du ja auch bei Gerinnungsgesunden, zum Beispiel bei einer Beckenendlage, wenn eben der Geburtsvorgang unterbrochen wird.
Und wenn das Ganze eben eine schwierige Geburt ist, das heißt, auch da machst du relativ zügig schnell einen Kaiserschnitt. Und dann kommt es eben darauf an, dass wir trotz alledem, obwohl wir eine Chorionzotten-Biopsie gemacht haben, da haben wir es ja bestätigt an der Stelle, aber wir machen trotzdem am Ende des Tages, können wir aus der Nabelschnur können wir dann tatsächlich Blut ziehen und dann auch die Diagnostik durchführen, ohne das Kind dabei selber zu punktieren, um da nochmal ein Trauma zu setzen, sage ich mal, um zu gucken, liegt hier eine Hämophilie vor, ja oder nein. In jedem Fall führen wir bei dem ungeborenen Jungen, nicht bei dem geborenen Jungen, entschuldige bitte, bei dem geborenen Jungen führen wir dann ein Ultraschall des Köpfchens vor. Das heißt, gucken dann nach, liegt hier eine Hirnblutung vor, ja oder nein, und führen die dann im Laufe der Zeit, also 24 Stunden, 48 Stunden später, machen wir es genauso.
Das ist ja gar nicht so selten, so eine Hirnblutung. Also schon selten, Gott sei Dank, aber es kommt halt vor, nur wenn es eben erkannt wird, kann man sofort was dagegen machen.
Genau, frühzeitig kann man eben tatsächlich sofort was tun.
Nochmal auf das Setting Klinik, das hattest du jetzt eben angesprochen. Gibt es denn tatsächlich Mütter, die eine Hausgeburt
hatte ich tatsächlich auch in meinem Setting, tatsächlich in der, bei mir in der Praxis. Die Mutter hatte bereits zwei Jungs, die eine Hämophilie haben, und da war genau das Gleiche. Sie wollte tatsächlich sie war sich ihrer Sache ganz sicher und dachte sich, naja, aber die Hausgeburt ist doch gar kein Problem. Die Klinik ist gegenüber. Und die Kinderklinik ist gegenüber. Da habe ich gesagt, ja, vollkommen richtig, aber auch bei einer Klinik, die gegenüber ist, gilt das Gleiche. Na, der Weg ist der gleiche. Das heißt, ich muss die Notfallnummer wählen. Das heißt, der Vorgang des Notfallsettings ist der gleiche. Völlig egal, ob die Klinik gegenüber ist oder nicht gegenüber. Das Notfallsetting ist das gleiche. Das heißt, ich muss die Notfallnummer wählen. Die Notfallärzte werden gerufen und dieser gesamte Vorgang ist trotzdem dann im Notfall zu lang.
Zu lang. Gerade für das Neugeborene. Erwachsene Menschen haben ja unheimlich viel Kompensationspotenzial.
Genau.
Also da kann man durchaus warten. Nur so Frischgeborene, die haben wenig Kompensationspotenzial. Also da kann es ja sein, dass Sekunden tatsächlich darüber entscheiden, ob dann Spätfolgen bleiben oder nicht.
Genau, das ist in dem Fall so. Das ist eben der andere Vorgang, wenn das Kind einen Raum weiter liegt oder eben nicht. Ich kann die Frauen durchaus verstehen, dass sie eben auch mal ein normales Setting haben wollen. Sie haben einfach keine Lust, dieses Klinik-Setting mitzuerleben. Das kann gut sein, aber am Ende des Tages geht es dann um die Gefahr, Hirnblutung, irgendwelche Blutungen zu haben. Ich glaube, im Notfall wird die Notfallsituation tatsächlich unterschätzt. Ich glaube, das können sich viele Frauen nicht vorstellen, gerade deswegen auch nicht, wenn sie schon ein oder zwei Kinder haben mit einer Hämophilie und sagen, naja, es ist doch alles gut gegangen. Ja, es ist alles gut gegangen, weil das Setting auch in der Klinik gewesen ist. Deswegen konnten wir uns auch so ein bisschen entspannt zurücklehnen und sagen, alles easy.
Hattest du denn schon mal erlebt, dass eine Mutter oder die Eltern das negiert haben, dass das Kind eventuell Hämophilie haben könnte?
Das muss ich dir sagen, habe ich noch nie erlebt. Dafür besteht dann doch Respekt am Ende des Tages. Es zu negieren, glaube ich, in so einem Setting, Geburtssetting, das ist tatsächlich noch nicht bei mir vorgekommen. Ich kann mir das gar nicht auch vorstellen, weil das, ich glaube, da hat jede Mutter am Ende des Tages dann doch Respekt davor.
Was sind denn die häufigsten Fragen, die du gestellt bekommst von Eltern, die ein Kind mit Hämophilie erwarten?
Wie gesagt, es kommt darauf an, ist das Ganze bekannt in der Hämophilie? Das bedeutet, wie sieht die Therapie aus, die das Kind erwartet? Und ich finde, es macht einen ganz großen Unterschied, aus welchem kulturellen, also welcher kulturelle Hintergrund existiert da. Wenn wir das in Europa sehen, gilt es erstmal, kann mein Kind ein normales Leben führen, kann es sportliche Tätigkeiten ausüben, kann es einen normalen Beruf ausüben, etc. pp. Bei Familien, die zum Beispiel eher aus der Ukraine oder aus Russland kommen oder aber auch aus einem arabischen Umkreis kommen, türkischen Umkreis kommen, ist es ganz wichtig, wird mir die Frage zumindest gestellt, kann unser Junge oder kann mein Junge eine Familie gründen? Das heißt, wie sieht es aus mit dem Nachwuchs? Kann er eine ganz normale Familie tatsächlich gründen? Ist er in der Lage dazu, eine Familiengründung? Da spielt das Setting eine ganz große Rolle.
Jetzt sind wir im Krankenhaus, hoffentlich, idealerweise. Geburt ist erfolgt, Diagnose ist gestellt. Wie geht es denn dann weiter?
Gute Frage, wie geht es dann weiter? Oft ist es so, dass ich dann sage, jetzt genießen Sie erstmal Ihren Jungen 4 bis 6 Wochen, kommen Sie erstmal zu Hause an. Die normale Geburt hat ja stattgefunden, jetzt soll mal auch das normale Leben wie bei allen anderen stattfinden. Gehen nach Hause, gewöhnen sich an, Eltern und Kind gewöhnen sich aneinander. Sie bekommen ein Notfallpackage mit nach Hause, das heißt, damit, wenn für irgendwelche möglichen Blutungen, die auftreten könnten, haben Sie Ihr Notfallsetting und Notfallpaket auch zu Hause. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Sie gehen nicht ohne einen Notfallausweis, Notfallpräparat, gehen Sie nicht einfach nach Hause.
Jetzt hat sich ja einiges geändert in der Therapie, das hattest du anfangs angesprochen. Das kann sogar schon 7 Jahre zurückliegen und das ist total veraltet heute. Ja. Da sind ja, das hatten wir in einem anderen Podcast auch mal besprochen, große Entwicklungssprünge. Man hat gefühlt, jedes Jahr gibt es irgendwas Neues, was nicht ganz stimmt, aber das ist das Gefühl, das man hat. Und früher war es ja so gewesen, dass man deutlich später mit der Therapie angefangen hat und heute hat man eben die Möglichkeit, sehr früh anzufangen.
Ja, und da richte ich mich tatsächlich danach, wie ist die gesamte familiäre Konstellation. Gibt es in der Familie zum Beispiel einen Vater, das wäre dann der Großvater, der viele Gelenkschäden hat? Gibt es einen Onkel dazu, der viele Gelenkschäden hat? Gibt es einen sogenannten Hemmkörper, also einen Antikörper, der sich gegen Faktor 8 oder Faktor 9 gebildet hat? Daran richte ich mich auch so ein bisschen zu gucken, was gebe ich dem Jungen tatsächlich mit. Und heute bin ich tatsächlich auch großzügiger, wenn es einen Hemmkörper gibt in der Familie, dass ich da relativ früh auch schon mit einem biospezifischen Antikörper, zum Beispiel Hemlibra, Emicizumab, tatsächlich dann auch starte. Warum? Angenommen, ich bekomme dann eine Notfallsituation mit einer Blutung, dann habe ich zumindest schon einen gewissen Schutz, den ich ja, den Eltern, aber dem, hauptsächlich dem Kind mitgebe, damit ich gar nicht erstmal in diese Notfallsituation komme, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, wir können ja den Eltern mittlerweile guten Gewissens sagen, dass die Entwicklung der Gelenke, wenn alles gut läuft, lange nicht so ist, wie es vielleicht vor 10, 20 oder 30 Jahren war.
Auf jeden Fall.
Wie du sagst, dass die Kinder ein annähernd normales Leben führen können. Und das große Ziel ist ja auch, die Kinder in den ganz normalen Alltag die Bewegung zu integrieren.
Das ist einer der hauptwichtigen Dinge, die wir tatsächlich immer wieder mitteilen wollen. Wir wollen tatsächlich, dass die Eltern auch damit groß werden, die, ihre persönliche Angst gar nicht den Kind zu übertragen. Das heißt, es passiert automatisch. Das heißt, wenn sie wissen, das Kind ist gut geschützt, sind die Eltern oft lockerer und tiefenentspannter, was das angeht. Das, den Eindruck habe ich auch mittlerweile gewonnen. Und ich kann dir sagen, die Aufklärung hat sich wirklich grundlegend für mich und auch für die Eltern tatsächlich geändert. Und man geht entspannter damit um.
Was rätst du denn jetzt Eltern, die so ein Kind erwarten?
Dass sie sich auf ihr Kind freuen können und dass alles sich normal entwickeln wird und wir uns gemeinsam tatsächlich darauf freuen können, dass das Kind ein annähernd normales Leben tatsächlich bekommt. Viel mehr, als wie es tatsächlich vor 20, 30 Jahren.
Weil es eben momentan so viele Hilfen gibt, auf die man zurückgreifen kann.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Blutungsgefahr, dass Gelenke möglicherweise betroffen sind oder aber auch eine Hirnblutung entsteht, ist fast für mich mittlerweile gegen Null.
Super. Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.